Lebe gut, der Podcast mit Angela Neiss und Gästen. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Er ist Pädagoge und war einst 30 Jahre an einer Fachklinik tätig und hat dort Menschen mit Suchtproblemen psychotherapeutisch begleitet. Er ist Autor diverser Bücher, in denen er sich unter anderem mit Narzissmus, Borderline und emotionaler Abhängigkeit beschäftigt. Sein neuestes Buch beschäftigt sich mit einem Thema, das vielleicht viele von uns kennen, nämlich mit Geschwisterbeziehungen. Das ist auch der Titel seines Buches und ich freue mich sehr, dass er uns heute live zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Hans-Peter Röhr.
Ja, guten Tag, Frau Neiss. Ich freue mich sehr.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Röhr. Herr Röhr, viele Menschen kennen das Thema Geschwister, des einen freut, des anderen leid. Wir kennen eigentlich Geschwisterbeziehungen und Geschwisterstreit seit Anbeginn unserer Zeit. Sprechen wir von Kain und Abel. Das ist uns allen irgendwie im Kopf. Es hat ja nicht ganz so gut geendet.
Ja, manchmal ist eben sehr viel Sprengstoff in Geschwisterbeziehungen. Das ist schon ganz früh so gewesen und das wird sich auch weiterhin so durch die Weltgeschichte ziehen.
Haben Sie denn selber Geschwister, Herr Röhr?
Ja, ich habe auch Geschwister.
Und wie ist da so das Verhältnis, wenn ich mal so indiskret nachfragen darf?
Ich bin sehr glücklich, dass ich eine sehr gute Geschwisterbeziehung habe zu meinem Bruder und zu meiner Schwester. Es besteht immer eine sehr herzliche Beziehung über die Jahrzehnte.
In welcher Position stehen Sie? Ich finde, das ist ja immer, da würde ich gerne auch mit Ihnen mal drüber sprechen, in welche unterschiedlichen Geschwistergeburtspositionen man reingeboren wurde. Welches Kind sind Sie?
Ich bin das Älteste.
Sie sind das Älteste. Ja. So, und das ist ja bekanntermaßen immer, also so kenne ich das zumindest von meinen Kindern, die Kinder, die oft ja eigentlich die größte Verantwortung in dieser Position tragen. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, das kann man so unterschreiben. Wobei mein Bruder nicht sehr viel jünger ist. Der ist nur anderthalb Jahre jünger. Und wir sind eben in einer ziemlichen Nähe aufgewachsen.
Nähe, aber kann es auch Konkurrenzverhalten sein, wenn man so dicht aneinander ist?
Natürlich, also ohne Konkurrenz wird Geschwisterbeziehung nie abgehen.
Ich bin in einer Patchwork-Familie groß geworden. Ich habe 4 ältere Geschwister. Mit 2 bin ich aufgewachsen, mit 2 nicht. Und meine Geschwister haben jetzt wiederum so einen großen Abstand zu mir gehabt, dass es oftmals, das klingt jetzt blöd, aber dass ich mich manchmal gefühlt habe wie so ein Einzelkind.
Ja, das gibt's natürlich. Ja, also meistens ist die Beziehung ja intimer, wenn Menschen ganz nah miteinander leben. Und ganz klar, man bekommt alles mit. Ja, man sieht, wenn ein Kind, ein Bruder oder eine Schwester krank ist, man bekommt alles mit. Man hat eigentlich keine Intimität, bis man die Zimmertür zumachen kann vom eigenen Zimmer.
Würden Sie sagen, die Dynamik, die Sie selber zum Beispiel als Geschwister hatten, besteht das immer noch?
Ja, die emotionale Nähe, die ist immer noch da und mein Bruder ist im Moment ziemlich krank und da ist auch die Sorge entsprechend groß.
Kommen wir mal so auf das Thema Geschwister und Konflikte. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wenn man jetzt nicht so einen ganz großen Abstand hat, da haben wir das Thema Konkurrenz und vielleicht auch irgendwie, dass man versucht, sich zu vergleichen. Wo kommt das denn ursprünglich her? Ist das ein Thema der Geschwister oder kann das tatsächlich auch schon damit zusammenhängen, dass das ein Thema der Eltern ist, dass die Eltern uns unterschiedlich behandeln? Wo kommt es her?
Ja, es ist ein Zusammenspiel. Also mein erstes Beispiel in meinem Buch ist ja auch eine Frau, die auf ihrer einen Familienfeier ihre Schwester sieht und sofort spürt, wie die alte Wut in ihr aufsteigt. Und das ist ein Problem, das eben sehr viele Menschen haben, dass wenn diese Geschwister sehen, dass die alten Themen eigentlich wieder aufkommen. Und da etwas, das so früh programmiert wurde, das so früh entstanden ist, eine alte Konkurrenz, die zieht sich so wie ein roter Faden durch das Leben. Und eigentlich müsste man doch meinen, dass vielleicht nach so einigen Jahrzehnten, dass dann dieser Ärger doch verschwinden sein muss.
Ja.
Das müsste man doch eigentlich, davon müsste man doch eigentlich ausgehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der alte Ärger bleibt, eben weil er während der Frühzeit in der Kindheit entstanden ist. und dass sich da aber unser Selbstwertgefühl entwickelt hat. Und mitunter leidet das Selbstwertgefühl unter der Geschwisterbeziehung. Also diese Frau, von der ich da gerade gesprochen habe, die war eben die Ältere, und das jüngere Geschwisterkind, die Schwester, war Liebling des Vaters. Und da ist das Problem. Sie musste als kleines Kind erleben, dass immer die Schwester die Position beim Vater hatte, die sie gerne selbst gehabt hätte. Und da entsteht eine narzisstische Wunde, die ebenso ohne weiteres nicht heilen will. Und oft macht es natürlich Sinn, wenn man versteht, dass diese Geschwisterbeziehungen uns zurückführen in die Kindheit und auf die Kränkungen und Verletzungen, die während der Kindheit entstanden sind, dass die sich wieder auftun und dass die jetzt einer Behandlung eigentlich zugänglich werden, wenn man sich um diese Geschwisterbeziehungen erneut kümmert. Also aus meiner Sicht macht das sehr viel Sinn, dass man sich um diese Geschwisterbeziehungen, auch wenn sie negativ sind, dass man sich darum kümmert, weil sie Bedeutung haben für die eigene persönliche Entwicklung und für die Kränkungen, die vielleicht immer noch in der Seele schlummern.
Also sagen Sie damit im Prinzip, dass die Heilung eigentlich nur dann stattfindet, wenn ich wieder in meine alten Kränkungen gehen kann und in die alten Wunden gehen kann?
Ja, natürlich. Man kann ja die Dinge nur aufarbeiten, wenn man auf diese schmerzhaften Begebenheiten zugeht. Und man kann die nur auflösen, wenn man sie besser versteht und wenn man den Weg findet, wie man sie tatsächlich bewältigt.
Also das heißt, um meine alte Rolle in einer Familienkonstellation aufzuheben, die ich vielleicht gar nicht tragen will, weil ich das jüngste Kind war und nicht immer gesagt bekommen möchte, wie die Welt funktioniert, funktioniert nur dann, wenn ich noch mal quasi eine Reise in die Vergangenheit mache.
Genau, also in der Psychotherapie wird das Geschwisterthema quasi vernachlässigt. Es kommt nicht vor. Auch der Freud hat darüber so gut wie nichts geschrieben. Aber entscheidend ist, dass man versteht, dass gerade die schwierigen Geschwisterbeziehungen uns zurückführen genau auf die Punkte, auf diese schmerzhaften Dinge, die es zu bearbeiten gilt. Wenn es um das Selbstwertgefühl geht, geht es immer um die Kränkungen, geht es immer darum, dass man versteht, welche inneren Programmierungen da entstanden sind. Von der Frau, von der ich gerade gesprochen habe, war das so, dass sie das Gefühl hatte, ich genüge nicht, ich bin zu kurz gekommen. Und diese Themen, dieses Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, zieht sich wie so ein roter Faden durch das Leben.
Sie haben gerade das Wort Lieblingskinder erwähnt. Ich frage mich ja tatsächlich, ob es das wirklich gibt oder ob das vielleicht was ist, was man sich selber immer so im Kopf zusammenspinnt, dass man denkt, nee, meine Eltern mögen meinen Bruder lieber und der Bruder denkt sich aber, nee, mögen meine Schwester lieber. Oder gibt es tatsächlich wirklich so diese Sonderposition des Lieblingskindes?
Also natürlich gibt es die Sonderposition des Lieblingskindes, weil man aus seinen Gefühlen, denen kann man ja nicht entgehen. Und natürlich können Eltern ein Kind lieber haben als ein anderes. Und manchmal sind das natürlich auch Projektionen, dass ein Kind glaubt, dass der Bruder oder die Schwester Lieblingskind ist. Und das ist auch wichtig, dass das eventuell im Erwachsenendasein eventuell überprüft wird. Und ich habe das in der Psychotherapie oft erlebt, dass mir dann Patienten erzählt haben, dass sie immer gedacht haben, der Bruder war doch so gut beim Vater anerkannt. Aber dann stellt sich heraus, dass der immer viele Prügel von dem bekommen hat. Und da war die ganz entsetzt, weil sie das überhaupt nicht erwartet hatte.
Jetzt haben wir ja verschiedene Geschwisterkonstellationen. Wir haben, also ich sage es jetzt mal ganz blöd, richtige Geschwister, also genetisch komplett richtige Geschwister. Dann haben wir Halbgeschwister, wir haben Stiefgeschwister. Wie verhält es sich denn in solchen Positionen? Hat man da irgendwie auch schon, kann man da irgendwie feststellen, gibt es da Unterschiede zu richtigen Geschwistern oder gar Zwillingen?
Ja, natürlich gibt es da Unterschiede. Also jede Geschwisterbeziehung ist unterschiedlich. Und manche Zwillinge, die haben eine sehr innige Beziehung ein Leben lang Und manche Zwillinge, auch zum Beispiel eineiige Zwillinge, die haben ein so starkes Konkurrenzgefühl, dass sie eben im Krieg leben, im Dauerstreit, dass sie eventuell den Kontakt völlig abbrechen. Ganz einfach, weil die sich so ähnlich waren und weil ihre eigene Identität so quasi geschützt werden wollte vor der Identität des Zwillingsbruders oder der Zwillingsschwester.
Ich habe irgendwann mal das schöne Beispiel gehört, wenn ein neues Kind auf die Welt kommt, in ein vielleicht auch schon bestehendes Familiensystem mit anderen Geschwistern, ist das wie so ein Mobile. Also man hängt was an ein Mobile und das System fängt erstmal an zu wackeln. Was kann ich denn tun als Eltern präventiv, wenn ich weiß, meine Familie vergrößert sich, damit ich das Gefühl habe, das erste Kind wird nicht ausgeschlossen oder kriegt kein blödes Gefühl.
Ja, es ist ja bekannt, es gibt so ein Entthronungstrauma. Also immer wenn ein neues Kind auf die Welt kommt und da ist schon ein Geschwisterkind, das eben da der kleine Prinz war oder die kleine Prinzessin und jetzt kommt plötzlich da so ein Eindringling in die Familie und das macht natürlich die Situation für dieses ältere Kind extrem schwierig. Ja, das ist eine ganz schwierige Zeit und das Kind braucht ganz viel Verständnis. Ja, und man muss sehen, dass diese Neidgefühle, die jetzt aufkommen, das ist ein Überlebensmechanismus. Das darf dafür nicht bestraft werden, sondern man muss diesem Kind mit viel Verständnis begegnen und man muss es irgendwie einbeziehen, etwa in die Pflege des neuen Babys. Man muss ihm immer Wertschätzung zuteilkommen lassen, damit es sich nicht völlig zurückgesetzt fühlt. Kinder, die das erleben müssen, die sind quasi vom Thron gestoßen. Und das kann ein traumatisches Ereignis sein, das sie lebenslänglich behalten. Und darin wird dann auch ein Geschwisterkonflikt, der sich eventuell im späteren Lebensalter immer wieder zeigt, kann das dazu führen, dass da Stress entsteht zwischen Geschwistern.
Ich erinnere mich noch, als mein zweiter Sohn geboren wurde, da habe ich glaube, ich hatte das auch in einem Elternratgeber gelesen. Die haben sich gegenseitig beschenkt. Also es war natürlich selbstverständlich von mir initiiert, ja, aber ich habe zum Beispiel dem großen Sohn was von dem Kleinen geschenkt. Also er hat irgendwie, ich weiß es nicht mehr, ein Auto
Klar,
bekommen.
klar.
Und zu meinem großen Sohn habe ich gesagt, komm, du darfst jetzt das erste Stofftier für deinen Bruder aussuchen. Also ich weiß noch, es war diese Kleinigkeit. Und das hatte ich zumindest das Gefühl, das hat was mit meinem großen Sohn gemacht. Insofern, dass der sich auch gefreut hat, dass er was aussuchen durfte.
Das
Wobei
hat
ich
eine
auch sagen muss,
Bedeutung gegeben.
ja, total. Aber ich glaube auch, also das würde ich jetzt behaupten, das war ein guter Altersabstand. Die hatten 4 Jahre.
Ja, das
Und
ist gut.
also jetzt ist es manchmal ein bisschen kippelig natürlich.
Ja.
Jetzt ist auch irgendwie noch mal ein bisschen was anderes dazugekommen. Aber grundsätzlich waren die eigentlich von klein auf immer sehr, sehr nah miteinander. Aber ich glaube natürlich auch, wenn man jetzt als Eltern merkt, die streiten sich von Anfang an bis aufs Blut. Wie kann ich denn da als Eltern mich einmischen? Weil ich erinnere mich, ich habe mal, meine Kinder haben sich gestritten und Eltern können das ja auch oft nicht hören, wenn die Kinder sich
Ja,
streiten.
ja.
Und ich habe dann gesagt, jetzt hört mal auf. Und dann haben die beide so gesagt, aber wir setzen uns doch gerade sozial miteinander, also auseinander. Wir versuchen doch Sozialverhalten irgendwie
Ja,
hier
ja,
aufzubauen, was ich
ja.
unheimlich schlau fand.
Ja,
Ist es denn
genau.
vonnöten, dass man als Eltern ständig versucht zu schlichten?
Das ist schwierig. Besser ist da, man sagt einfach, vertragt euch. Ja, das ist vielleicht viel besser, als dass man da ständig versucht, irgendwie eine Partei zu ergreifen oder irgendwie den Streit zu schlichten, weil die wollen ja gar nicht, dass der Streit geschlichtet wird. Und wenn man so diese Anordnung gibt, vertragt euch, dann ist das ein Wunsch. Ja, dass man einen Wunsch äußert, ist viel besser, als dass man da direktiv drauf eingeht.
Also ich merke auch, das geht mehr nach hinten los, wenn man
Ja,
das tut.
genau. Je mehr man da versucht zu verändern, ist genau das Gegenteil der Fall.
Sind denn Menschen, die Geschwister haben, haben die eine größere soziale Kompetenz als andere Menschen, die jetzt keine Geschwister haben?
Meistens ja. Man sieht ja in der Geschwisterforschung, die sehr dünn ist, es ist ein Stiefkind der Forschung, dass es günstiger ist, wenn man sogar in einer großen Familie aufwächst. Da sind die Menschen nachher verträglicher, eher zu Kompromissen bereit und sind viel konfliktfähiger als andere. Also gerade wenn viele Geschwister da sind, ist das eine sehr günstige Voraussetzung für ein, für ein gutes Sozialleben.
Gehen wir mal vom Kinderthema weg, so ein bisschen in die Erwachsenenwelt. Also ich bin jetzt erwachsen, da gibt es ja auch verschiedene Geschwisterkonstellationen. Was passiert zum Beispiel, wenn bei Geschwistern also eine gegenseitige Abhängigkeit entsteht? Die Eltern sind verstorben und man beginnt da auch wieder so eine Abhängigkeit aufzubauen.
Ja, das ist ganz oft so, dass eben Geschwister auch so voneinander abhängig sind, bis dahin, dass sie so in einer eheähnlichen Beziehung leben. Das gibt es ja auch. Da fehlt die Sexualität, aber die Beziehung ist sehr ähnlich einer Lebensgemeinschaft. Und da ist natürlich etwas passiert, was normalerweise nicht passieren sollte. Nämlich Menschen sollten sich ja frei und unabhängig entwickeln. Aber wenn so Aufträge da sind, zum Beispiel, du musst dich um deinen Bruder kümmern, da ist eine Frau dann oft in der Lage, sich in diese Opferrolle zu begeben und glaubt, ihren Lebenssinn darin zu finden, dass sie lebenslänglich für ihren Bruder da sein muss oder für die Schwester da sein muss. Und damit wird der eigene Lebensweg ja auch irgendwie blockiert und das macht natürlich in vielen Situationen, kommt es da zu Kollisionen. Es ist so, dass der eine dann sehr dominant ist und der andere sehr abhängig und unterwürfig. Und auch da sieht man wieder, dass es lohnt ist, diese Geschwisterbeziehung zu betrachten und zu bearbeiten und zu verstehen, dass da etwas zu behandeln ist. Da fehlt ja was. Der eine ist in der Opferrolle, die ist ungut auf Dauer und der andere ist in dieser sehr abhängigen Unselbstständigkeit. Und da geht es ja auch darum, dass man sich in Selbstständigkeit hineinentwickelt.
Was macht man denn aber, wenn man zum Beispiel einen Geschwisterteil hat? Sie kennen das ja, Sie kommen ja aus der Ecke der Suchtbehandlung. Wenn zum Beispiel ein Geschwisterteil in irgendeiner Form eine Sucht hat, also und bin ich verantwortlich für meinen Geschwister oder nicht? Wie geht man damit um?
Also ganz schwierig ist es, wenn ein Mensch, der mir so nahe steht, in Schwierigkeiten gerät und zum Beispiel eine Suchtkrankheit entwickelt. Dann geraten Geschwister leicht in diese sogenannte Co-Abhängigkeit. Die ist ja bekannt. Man versucht zu helfen, aber in so einer Situation ist Helfen genau kontraindiziert. Wenn ich jemandem, der süchtig ist, helfe, dann helfe ich ihm beim Weitermachen, beim tiefer in die Sucht hineingeraten. Und Geschwister, die in diese Co-Abhängigkeit geraten, die können dann schlecht mit dem Helfen aufhören. Ja, die können nicht mehr mit dem Helfen aufhören, sind quasi abhängig geworden in einem Helfersyndrom. In diesem Sinne sind sie auch suchtkrank. Sie können mit dem Helfen nicht mehr aufhören. Der eine kann zum Beispiel mit dem Trinken oder Drogen nehmen nicht aufhören und die Schwester oder Bruder kann mit dem Helfen nicht mehr aufhören. Und beide brauchen jetzt Hilfe. Auch der in dieser Co-Abhängigkeit steckt, der braucht Hilfe. Und zwar sind dafür auch Selbsthilfegruppen zuständig. Es gibt für Angehörige Selbsthilfegruppen, wo diese Co-Abhängigkeit verstanden und behandelt wird. Dass irgendwann muss man diesen Süchtigen in Ruhe lassen. Man muss sich von ihm trennen. Man muss ihn alleine lassen. Man muss ihm klar machen, dass Hilfe nicht hilft, sondern ihn nur dazu verhilft, dass er früher ins Grab gerät. Darum ist das Nichthelfen der entscheidende Schritt. Um das aber umzusetzen, brauchen Co-Abhängige Unterstützung. Sie brauchen dafür Hilfe, damit sie das überhaupt können. Weil die haben starke Schuldgefühle. Wenn ich mich nicht um meinen Bruder kümmere, dann stirbt er. Oder wenn ich mich nicht um meine Schwester kümmere, dann stirbt die. Die geht dann völlig unter und ich bin schuld. Und das ist dann ein Problem, was eben auch Unterstützung bedarf.
Und das ist ja das Spannende, was Sie ja auch in Ihren anderen Büchern behandeln, um da mal so eine kleine Brücke zu bauen. Also das Thema Selbstverantwortung, aber auch ein ganz wichtiges Thema, das Thema Selbstwert.
Genau, ganz genau. Denn oft ist das Selbstwertgefühl ja gestört in der Geschwisterbeziehung, in der Entwicklung der Geschwister. Also wenn da Konkurrenz war in der Kindheit, dann leidet darunter das Selbstwertgefühl. Und das Selbstwertgefühl ist insgesamt gesteuert von dem, was wir glauben. Ja? Unser Glaubenssystem steuert das Selbstwertgefühl. So, und wenn wir glauben, ich bin zu kurz gekommen, hat das unweigerlich das Selbstwertgefühl beeinträchtigt. Manche Menschen haben dieses Grundgefühl, ich bin zu kurz gekommen, lebenslänglich. Ja, lebenslänglich haben sie das Gefühl, ich bin zu kurz gekommen. Und das bedeutet, dass sie überall den Fokus darauf haben, wo komme ich wieder zu kurz. Und um diese tiefen Themen zu bearbeiten, ist die Selbstwertanalyse eine gute Methode. In der Selbstwertanalyse versteht ein Mensch, wie sich das Selbstwert, wie sein Selbstwertgefühl sich entwickelt hat und wie er da eben gegensteuern kann. Er braucht dazu sozusagen neue Ideen, neue Programme. Das Selbstwertgefühl kann man nur selber aufrichten. Das geht nicht. Das kann ein anderer Mensch nicht für mich erledigen, sondern ich kann das immer nur für mich selber tun. Aber dafür muss ich verstanden haben, was da schiefgelaufen ist.
Sie haben jahrelang mit Menschen gearbeitet, die Suchtprobleme haben, in einer Fachklinik. Und jetzt schreiben Sie diese Bücher. Was war der Aufhänger dafür, diese Bücher jetzt zu schreiben? Sich mit Narzissmus zu beschäftigen, Borderline haben Sie sich ja auch mit beschäftigt und so weiter und so fort.
Also angefangen hat das Ganze damit, dass ich gemerkt habe, wie viel von meinen Patienten in Märchen steckt. Ja, viele Märchen spiegeln die Probleme der Menschen. Und ich bin dann abends in die Klinik gegangen und habe mit meinen Patienten Märchen interpretiert, tiefenpsychologisch besprochen und habe gemerkt, wie diese Patienten auf diese Märchen reagiert haben. Sie sind total mitgegangen, sie waren total inspiriert davon, sich in diesen Märchen wiederzufinden. Und das Tolle an den Märchen ist, dass sie immer gut ausgehen und damit auch Lösungen aufzeigen. Also in den Märchen sind auch die Wege geschrieben, die man in der Therapie gehen muss, um ein bestimmtes Problem zu lösen. In der Märchen zum Beispiel der Eisenofen, da ist fast perfekt die narzisstische Persönlichkeitsstörung abgebildet. In dem Märchen von Hansmann Igel, da sieht man die Borderline-Störung. Und in dem Märchen die Gänsemagd, da ist die dependente Persönlichkeitsstörung sehr stark beschrieben. Und die Patienten waren davon so inspiriert, dass ich gemerkt habe, es macht Sinn, das einmal aufzuschreiben. Und so ist im Laufe der Zeit eine ganze Bibliotherapie entstanden, weil ich der Meinung bin, dass Menschen über ihre Störung aufgeklärt werden müssen. Ja. Dass sie irgendwo kompetenter werden müssen im Umgang mit ihrer Störung. Und dass es wichtig ist, dass sie viel davon, darüber wissen. Und so sind die Märchen quasi so ungeheuer günstige Transportmittel, um dieses Wissen zu vermitteln. Und das hat eigentlich meine Bücher ausgemacht, dass Menschen eben da sich drin wiederfinden und erkennen, wie ein möglicher Weg aus diesem Dilemma führt.
Die Menschen beschäftigen sich mit Märchen und anhand dieser Märchen könnte man mit ihrer Methode feststellen, was für eine Störung man beispielsweise hat.
Ja.
Warum greifen denn Märchen besser als ein Wikipedia-Eintrag?
Weil sie viel liebevoller, viel sanfter versuchen, diese Inhalte zu transportieren. Es ist die Bildersprache und das ist die Sprache der Träume und das ist, was die Seele sehr gut nachvollziehen kann. Und darum geht das so tief. Wenn man ein Märchen liest, ist das immer auch eine Information für die Seele. So kann eine Lösung aussehen. Und insofern gehen die Märchen viel tiefer als so eine Wikipedia-Erklärung.
Sie kennen ja wahrscheinlich schon die gängigen Märchen für die Erkrankungen. Das heißt, damit.
Ja, genau. Ja. Also ich habe Märchen gesucht, wo ich gespürt habe, da spiegelt sich zum Beispiel das narzisstische Problem. Und ich habe ganz viele Patienten, die halt unter dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden. Und manchmal macht es Sinn, dass die erst zum Beispiel dieses Buch lesen und dann mit der Therapie überhaupt erst anfangen. Weil Narzissten, die wollen nicht informiert werden über ihre Probleme. Die sind so leicht kränkbar, dass sie jede Form von Kritik sofort als gegen sich gerichtet betrachten und das einfach nicht haben wollen. Da sind die Märchen einfach ein sehr sanfter, ein sehr liebevoller Zugang und insofern ist das ein Einstieg in die Therapie, der viel günstiger ist, als dass ich jetzt mich hinstelle und ihnen erstmal erkläre, was eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist. Das wollen die gar nicht hören erstmal.
Wenn ich jetzt in einem Geschwisterkontext ein Geschwister habe, was eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, was kann ich denn da machen? Habe ich da überhaupt eine Chance?
Ja, die Chancen sind sehr gering, weil diese Menschen sind sehr egozentrisch, sehr auf sich selbst bezogen und sind eigentlich unbelehrbar. Man kommt gar nicht an sie heran. Und mitunter ist es auch sogar richtig, den Kontakt zu diesen Geschwistern komplett einzustellen, weil es ist nur ungut. Man wird eventuell nur ausgebeutet, man hat nur Nachteile. Und dann ist es auch korrekt, wenn man das wirklich feststellt, da ist ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, der lässt sich nicht verändern. Der geht erst in eine Therapie, wenn ihm das Wasser absolut bis zum Halse steht. Wenn er zum Beispiel auf einer Intensivstation wach wird, weil er ein Suchtproblem hat, dann kann es sein, dass er eher einer Behandlung zugänglich ist. Aber ansonsten wird er eben nur für Streit oder für Chaos sorgen und wird sich immer in der Opferrolle befinden. Und insofern ist es schwer, mit ihm umzugehen. Das Einzige, was man tun kann, man kann ihm zum Beispiel mein Buch Narzissmus,
Zu Weihnachten schenken.
nein, nicht zu
Nein.
Weihnachten schenken.
Okay.
Man legt es einfach irgendwo hin, wo er vielleicht mal hinschaut und wo er vielleicht mal neugierig wird. Wenn man sagt, das musst du lesen, dann ist das schon gelaufen. Dann wird er das
Ah,
auf keinen
okay.
Fall tun,
Gut.
sondern er müsste von sich aus neugierig werden und das kann er eventuell nur dann, wenn es da irgendwo liegt und wenn er da anfängt drin zu blättern und dann merkt, aha, da ist was, womit ich mich mal beschäftigen sollte.
Also ganz subtil,
Ganz subtil.
zwischen den Zeilen sozusagen.
Genau.
Kommen wir mal auf das Ende zu sprechen. Beispielsweise, die Eltern werden krank und pflegebedürftig.
Ja.
Wer von den Geschwistern muss es reißen? Wer kann es reißen? Wer hat die Kapazitäten? Was ist da eine gerechte Aufteilung?
Ja, die ist natürlich extrem schwierig. Am besten ist, man setzt sich da zusammen und überlegt, wie das gehen kann. Und oft bleibt das an irgendeinem kleben. Also der, der jetzt in der Nähe wohnt, der sich schon immer in der Opferrolle befunden hat, der wird dann mit der Pflege betraut. Und das ist natürlich ungut. Ganz oft sind diese Menschen dann schnell ausgebrannt. Es kommt zum Burnout. Und dann ist alles unmöglich. Es geht dann nicht mehr weiter. Auch das habe ich in meinem Buch beschrieben. Entscheidend ist aber, dass man weiß, in der Regel fühlen sich die Schwestern eher in der Verantwortung, da etwas zu tun. Und das ist natürlich ungerecht. Man muss gleichwertig da miteinander umgehen und dass alle ihren Anteil dazu beitragen. Und das geht nur im Gespräch. Mitunter braucht man aber auch eine Moderation. Das ist beim Erben oft wichtig, dass man da vielleicht ein bisschen Geld investiert, um des lieben Friedens willen, dass es zu einer gerechteren Lösung kommt. Die absolute Gerechtigkeit wird es da nicht geben, aber dass es gerechter wird und dass jeder mit dem Kompromiss, da geht es immer um Kompromisse, dass jeder mit dem Kompromiss zufrieden ist. Das ist das Ziel. Natürlich gibt es möglicherweise Gegenstände, die alle haben wollen. Und da gibt es zum Beispiel die Lösung, dass man sagt, eine gewisse Zeit hat der diesen Gegenstand und dann wechselt der. Dann wird der weitergegeben, dass jeder mal in den Genuss bekommt. Aber das sind natürlich alles nur so Kompromisse, die man überlegen kann. Entscheidend ist, dass man sich da Hilfe holt und da gibt es Moderatoren, die das machen können. Vielleicht kann das aber auch ein guter Freund, der mit allen eine gute Beziehung hat, kann sich da zur Verfügung stellen, wenn man ihn bittet, da zu vermitteln.
Ein guter Freund könnte die Möglichkeit sein, aber auch von
Gute
außen. Haben Sie
Freundin.
da, oder haben Sie einen Tipp, wer das von außen beraten könnte, betreuen könnte? Wen holt man sich
Manchmal
da?
sind das Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen. Die man da auch beschäftigen kann, die das auch übernehmen. Natürlich muss man die bezahlen, aber wenn man um des lieben Friedens da ein paar Euro in die Hand nimmt, ist das immer gut angelegtes Geld.
Wunderbar. Ja, Geschwisterbeziehung. Viele von uns haben sie und ich glaube, ob wir gute Geschwisterbeziehungen haben oder schlechte, es lohnt sich auf jeden Fall mal in Ihr Buch reinzugucken, Herr Röhr. Jetzt stelle ich Ihnen natürlich auch noch unsere Abschiedsfrage. Das ist die Frage, der Podcast heißt Lebegut. Was bedeutet denn Lebegut für Sie?
Lebe gut ist ein absolut positiver Podcast, wo Menschen so also reingucken können oder reinhören können und da Dinge hören, die ihnen wirklich weiterhelfen. Er ist absolut positiv, ja? Und wir brauchen das Positive. Wenn wir die Nachrichten, wenn wir in das gesprochene Wort heutzutage gucken, wir hören nur Katastrophen. Wir sind nur von negativen Informationen überschwemmt. Und wenn es da einen Podcast gibt, der eben genau das gute Leben in den Fokus nimmt, dann kann man das nur unterstreichen.
Frag noch mal genau, was es für Sie heißt.
Für mich im Moment heißt es, dass ich mit Ihnen sprechen durfte und dass es für mich ein sehr schönes Gespräch war.
Oh, das ist aber schön. Das ging mir genauso, Herr Röhr. Vielen lieben Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, gerne.
Das war unser Podcast Lebe gut, neu an jedem letzten Sonntag des Monats. Hier gibt's Nachdenkliches und Mutmachendes. Abonnieren Sie uns gerne, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, und lassen Sie uns ein Like da. Für Anregungen oder Kritik schreiben Sie uns gerne unter podcast@schwabenverlag.de. Mir bleibt jetzt nur noch eins zu sagen: Lassen Sie die Sonne in Ihr Leben. Tschüss, Ihre Angela Neiß.